Du musst auch auf dich achten. Selbstfürsorge ist wichtig. Wer kennt sie nicht, die gut gemeinten Ratschläge? Aber wie soll das im vollen Alltag als pflegende Angehörige funktionieren? Mit meinem Gast Maja Günther spreche ich darüber, wie pflegende Angehörige sich selber im Blick behalten und wie es gelingt, Auszeiten zu nehmen. Und die müssen übrigens gar nicht so groß sein. Maja verrät in dieser Folge Leben, Lieben, Pflegen ein paar ganz konkrete Strategien, wie ihr wieder mehr Energie habt für euch und fürs Kümmern und Pflegen.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige und Pflegende beschäftigen. Ich möchte Lösungen für Herausforderungen finden und euch so Wissen und Anregungen für euren Alltag geben. Mein heutiger Gast ist Maja Günther. Sie ist Familiencoach bei Desideria. Seit vielen Jahren begleitet Maja Menschen in schweren Situationen und Krisen und berät auch pflegende Angehörige. Das Thema Demenz kennt sie aus eigener Erfahrung. Ihr Vater ist an frontotemporaler Demenz erkrankt. Maja hat auch einen eigenen Podcast. Wecke deine Lebensfreude heißt dieser und hat mit Dr. Andrea Stehr ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Durch die Krise begleiten. Ich freue mich wirklich sehr, liebe Maja, dass du heute bei Leben, Liegen, Pflegen bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute ja über dieses Thema Selbstfürsorge sprechen. Und ich finde das ehrlich gesagt ein ganz schön schwieriges Thema, weil den Ratschlag, den kennst du sicher auch, und den gibt man ja auch selber gerne, so dieses, du musst auf dich achten und pass auf dich auf. Aber im Alltag das umzusetzen, ist irgendwie ganz schön schwierig. Wie viel Zeit braucht denn eigentlich so eine Selbstfürsorge?
Da gibt's eine riesengroße Range und ich würde sagen, 5 Minuten sind schon besser als 0 Minuten, ja. Und es kommt natürlich immer auch auf die Lebenssituation des Menschen drauf an. Also es gibt ja so diese Selbstfürsorge, die man in einem gut funktionierenden Alltag einbaut, wo man einfach sagt, ich achte auf meine Work-Life-Balance und schaue, dass ich gesund esse und mich genügend bewege und ausreichend schlafe. Und dann gibt's ja aber auch Selbstfürsorge, wie du schon angesprochen hast, in diesen schwierigen Situationen, wo man einfach auch schon ganz wenig Zeit hat für sich. Und da ist es oft schon hilfreich, einfach mal einen kurzen Scan nach innen zu machen mit den Sensoren und sich selbst zu fragen, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Und dann kann es schon helfen, zum Beispiel was Gemütliches anzuziehen für den Tag. Dann ist man schon ein bisschen besser gerüstet und hat ein besseres Gefühl.
Da klingt durch, dass Selbstfürsorge eigentlich was anderes ist als das, was wir uns oft so drunter vorstellen. Und ich erinnere mich da an das Demenz-Meet in München. Da hast du ja auch so eine Workshop-Session zum Thema Selbstfürsorge geleitet und ich fand das ganz interessant, da so ein bisschen zuzuhören. Was waren für dich denn so die größten Themen und vielleicht auch die Überraschungen von den, waren ja oft Angehörigen, mit denen du gesprochen hast?
Also die Themen, wie Selbstfürsorge betrieben wird, sind eigentlich immer ähnlich. Das sind tatsächlich viele Dinge, die es gab dann so ein Cluster, wo es drum ging, Musik hilft zum Beispiel, ja, indem man eine schöne Musik hört. Das braucht ja auch wirklich nicht viel Zeit. Also das kann man tatsächlich ja nebenher einfach mal das Radio anmachen oder sich seine Lieblingsmusik anmachen. Dann gab es den Bereich frische Luft und Bewegung, ja, dass Menschen gesagt haben, es hilft eigentlich immer, mal rauszugehen. Man kriegt dann auch innerlich Abstand zu den Themen, die einen belasten. Ja. Und wenn man das jetzt ganz klein denkt, dann kann man natürlich auch einfach einmal um den Block laufen oder im kleinsten, in der kleinsten Einheit einfach einmal das Fenster aufmachen und sich hinstellen und tief durchatmen.
Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass dich schockiert hat, dass viele auch der Meinung sind, das funktioniert gar nicht mit der Selbstfürsorge im Alltag.
Ja, also die größte Hürde ist natürlich, das kam auch bei dem Demenz-Meet an unserem Stand, dass Menschen gesagt haben, ja, aber wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich das in meinen Alltag unterbringen? Und ein Teil der Belastungssituation ist ja schon, dass der Tag zu voll ist und dass man zu viele Aufgaben hat. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da auch tatsächlich noch mal gut sortiert und schaut, dass man, wo es möglich ist, sich auch Hilfe holt von außen. Mhm. Und dann eben aber auch im ganz Kleinen anfängt, mit so kleinen Dingen wie Fenster öffnen und sich kurz auf sich selbst konzentrieren.
Mhm. Glaubst du, dass das Thema Selbstfürsorge gerade in der Begleitung von einem Angehörigen mit Demenz einen ganz besonderen oder vielleicht auch einen anderen Raum braucht?
Also ich glaube, dass das Thema Selbstfürsorge, wenn man jemanden begleitet, also einen Menschen mit Demenz begleitet, dass es besonders wichtig ist und dass der Fokus bei den Menschen immer beim anderen ist. Also pflegende Angehörige, die denken in der Regel fast ausschließlich an ihren Angehörigen.
Und das ist ja eigentlich auch gut, oder?
Ja, also,
ja, oder man meint es ja gut.
Ja, genau, man meint es gut, aber es ist natürlich schon auch so, dass es auf Kosten der eigenen Kraft und Energie geht, ganz häufig. Und es ist der erste Schritt für mich, ist die Wahrnehmung, dass ich den Fokus mal vom anderen weglenke und auf mich selber lenke. Und dass das auch in Ordnung ist, dass ich einfach mal an mich denke in dem Moment und dann mir eben überlege, was brauche ich denn jetzt, was kann ich für mich tun?
Mhm. Lass uns da gleich ein bisschen weiter einsteigen. Also wie kann das tatsächlich gelingen, dass man weiß, wie es mir geht? Ich kann mir vorstellen, Pflegen, das braucht viel Energie, es braucht einen ganz anderen Fokus und man sieht vielleicht gar nicht mehr so richtig, wie geht es mir. Bei mir waren es tatsächlich auch eher Freundinnen, die gesagt haben, jetzt mach mal eine Pause, jetzt mach mal Stopp. Was hast du da für einen Rat oder was machst du mit Angehörigen, damit die überhaupt irgendwie so ein Verständnis dafür entwickeln, wie geht es mir gerade und wie ist mein Energielevel?
Ja, ich mache ganz gerne eine Übung, die heißt der Energietank. Ja, das ist die Energietankübung und da lasse ich dann die Angehörigen in Fass aufzeichnen, wie so ein Holzfass, ein altes, kann man sich das vorstellen. Und dann malt man da an der Seite eine Skala hin von 0 bis 100 und das Fass steht für die Energie, die ich im Alltag habe oder mit der ich so durch den Tag gehe. Und unten sind 0% Füllstand, also 0% Energie, dann ist das Fass ganz leer. Und wenn das Fass ganz voll ist, dann habe ich 100% Energiefüllstand. Ja. Und dann macht man mal spontan einen Strich, wo man gerade das Gefühl hat, wo man selbst steht mit seinem Energieniveau. Mhm. Und das ist oft schon für Angehörige erschreckend, weil sie dann sehen, also viele sagen mir so 20-40%. Mhm. Ja, es gibt auch welche, die sagen, ich bin bei 5 oder 8% oder so. Und wenn ich dann sage, ja, jetzt hat aber der Tag erfordert 100% Energie, dann wird einem auch nochmal auf dem Bild so bewusst, okay, das ist irgendwie nicht machbar. Und wir haben ja schon gelernt, so dieses Motto, ein bisschen was geht immer.
Mhm, ja. Genau, durchhalten.
Genau.
Das schaffe ich. Also ist ja auch was, was wir uns, glaube ich, selber sagen, um durch den Tag zu kommen. Ich muss das hinkriegen.
Ja. Und auch dieses Zusammenreißen, ja, dass man immer so das Gefühl hat, okay, jetzt reiße ich mich nochmal zusammen und es geht schon noch und noch was. Und tatsächlich spürt man dann oft erst im Nachhinein, wie ausgelaugt man eigentlich war.
Mhm. Ja. Lass uns nochmal zu dem Energietank zurückgehen. Also ich male den quasi auf und dann weiß ich quasi schwarz auf weiß, wie es mir geht. Wie geht es dann weiter?
Ja, dann gibt es einen zweiten Strich quer durch das Fass und zwar zeichnet man dann ein das Energieniveau, was man braucht, gefühlt, um gut durch den Tag zu kommen. Also 100% schaffen heutzutage die wenigsten, weil wir einfach in einer Leistungsgesellschaft leben und immer viele Aufgaben haben. Aber man hat ja in der Regel so ein Gefühl dafür, wie viel Energie brauche ich denn, um gut durch den Tag zu kommen. Und dann hat das Fass einen Zulauf, da male ich immer wie so einen kleinen Wasserhahn oben drüber und einen Ablauf. Also da ist ja ein Zapfhahn dran in der Regel und da kann man was abzapfen, da läuft was raus. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, was sorgt denn normalerweise dafür bei dir, dass Energie verloren geht und was sorgt bei dir dafür, dass Energie zugeführt wird. Und das sind so ganz einfache Dinge, wenn man sich so den Tagesablauf überlegt, wie zum Beispiel gutes Essen sorgt für Energie oder wenn ich mal zum Lesen komme oder wenn ich eine schöne Musik höre. Also da kommen so ganz gewöhnliche Dinge oft, ja, die man tut, um Energie zu tanken. Und dann gibt's natürlich auch Dinge, die dafür sorgen, dass Energie verloren geht. Und dann schauen wir, wie kann man denn in ganz kleinen und sehr konkreten Schritten den Zufluss vergrößern, ja, so dass ich mehr Energie bekomme, und den Abfluss verkleinern.
Mhm. Nun könnte ich mir vorstellen, dass dem einen oder anderen, und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass einem dann in solchen Momenten gar nicht so richtig klar ist, was würde mir denn jetzt gut tun? Also zum einen ist es vielleicht dieses, was kann ich mir erlauben, aber auch, was brauche ich denn konkret? Was sind denn die Dinge, die mir Energie geben? Hast du da noch einen Tipp oder eine Idee, wie man das für sich finden kann?
Also das, was einem gut tut, das ist schon bei vielen Menschen gleich oder ähnlich. Das ist so das Thema, ich brauche mal einen Abstand zu den Problemen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich überhaupt wieder mich selber wahrnehme. Und da ist natürlich jede Übung in Richtung Körperwahrnehmung oder Achtsamkeit oder einfach zwischendurch mal innezuhalten und mal tief durchzuatmen und zu schauen, wie fühlt sich denn mein Körper an? Ja. Umgekehrt ist es so, dass Menschen, die schwer belastet sind und es nicht so wirklich wahrnehmen, mir oft körperliche Symptome schildern und sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich bin plötzlich so dünnhäutig oder so zittrig oder meine Beine fühlen sich weich an oder ich kriege ständig Kopfschmerzen oder so, dass wir das auch nutzen als Warnsignale.
Mhm. Ja. Also der Körper will uns quasi was erzählen und wir müssen eigentlich nur hinhören.
Und dann ist natürlich alles gut, was Richtung Entspannung geht, für den Körper, für den Geist und für die Seele. Ja.
Du kennst das Thema Pflegen oder Begleitung von einer Person ja auch aus eigener Erfahrung. Wie ist es dir denn ergangen? Also das klingt jetzt alles so, die Maya kann es super, der Selbstfürsorge. War dein Energielevel immer 100?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe tatsächlich auch jahrelang gepflegt und war sehr, sehr ausgelaugt. Also ich würde schon sagen, in so einer Überlastungssituation, in so einem Burnout, ich habe stark abgenommen. Ich habe, glaube ich, 12 oder 15 Kilo verloren in der Zeit. Und ich habe selber natürlich irgendwie im Kopf gewusst, es ist eigentlich zu viel.
Und hast du auch diesen Rat bekommen, du musst auf dich achten?
Ja, ja, natürlich. Also gerade von meinen Freunden und auch von der Familie haben viele gesagt, das ist ja Wahnsinn, was du machst und was du leistest. Und das kann man gar nicht schaffen. Und ich habe immer gedacht, na, reiß dich zusammen und geh da durch. Ja. Und bei mir war das dann tatsächlich so, dass ich irgendwann, ich konnte meine ganzen Hobbys nicht mehr ausführen. Also ich habe immer gern getanzt und Geige gespielt. Das waren so meine Haupthobbys. Und dazu kam ich einfach nicht mehr. Und irgendwann habe ich entdeckt, ich kann meine Leidenschaft auch im ganz Kleinen erleben. Zum Beispiel, indem ich mir eine Tanzshow im Fernsehen anschaue. Und das Interessante war, das hat bei mir dieselben Gefühle ausgelöst, wie wenn ich selber machen würde. Mhm. Also es ist fast so, als hätte der Körper diese Glücksgefühle gespeichert und diese Leidenschaft wird dann quasi getriggert und die erlebe ich dann. Ja. Und das waren so Dinge, die mir total geholfen haben, wo ich dann auch so gemerkt habe, das ist was ganz Kleines. Ja, ich gucke mir abends Eiskunstlauf an im Fernsehen und bin einfach glücklich.
Gab es einen Wendepunkt oder so einen Knackpunkt, als du gemerkt hast, das geht so nicht weiter? Und was hast du dann konkret gemacht?
Also für mich gab es tatsächlich ein Aha-Erlebnis, weil in der Zeit, wo es mir körperlich dann auch sehr schlecht ging, wo ich das Gefühl hatte, ich habe einfach gar keine Kraft mehr, musste ich mit dem Flugzeug immer von Hamburg nach München pendeln und hatte meinen kleinen halbjährigen Sohn dabei. Ja. Und dann kommt ja immer die Ansage im Flugzeug, dass man erst sich selber versorgen soll und dann die Angehörigen. Und mein Sohn saß immer auf meinem Schoß und ich habe immer gedacht, nee, das geht gar nicht. Ich würde immer als erstes mein Kind versorgen und danach mich selber. Und ich habe darüber mal mit einer Stewardess gesprochen, die in meinem Freundeskreis war. Und die hat gesagt, ja, aber wenn du bewusstlos wirst, dann kannst du ja dein Kind nicht mehr versorgen. Und das war für mich tatsächlich ein Wendepunkt. Also ich weiß, dieses Beispiel kennen viele, aber ich habe es tatsächlich so erlebt. Ich habe dann gedacht, Wahnsinn, wenn ich jetzt zusammenbreche, dann kann ich mich um meinen Angehörigen nicht mehr kümmern. Ja. Und das war für mich schon ein Wendepunkt, der nochmal so deutlich gemacht hat, wie wichtig das ist, sich selber manchmal nach vorne zu stellen. Und mir ist dann auch so klar geworden, Vielleicht komme ich auch so ein bisschen aus so einer christlichen Erziehung. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hatte ich immer im Kopf. Aber für mich war das Moment, deinen Nächsten immer stärker als das wie dich selbst.
Mhm. Dabei ist es ja eigentlich ein wie dich selbst.
Genau, ja. Aber ich habe es anders interpretiert. Ich meine, vielleicht ist es auch so, dass wir einfach auch anerkannt werden, wenn wir was für andere tun. Und das ist schon auch so ein bisschen meine Rolle gewesen, dass ich gemerkt habe, es bewundern mich auch viele Menschen. Mhm. Also ich krieg dafür auch was, ja, dass ich da so viel geben kann. Und dann war ich schnell in so einer Rolle, wo ich das Gefühl hatte, ich kann besonders viel geben.
Mhm.
Und darüber habe ich mich auch definiert. Das hat mich vielleicht auch so ein Stück weit zu dem Menschen gemacht, der ich war, oder hat mich auch stolz gemacht.
Mhm. Ja. Und was hast du dann nach diesem Wendepunkt oder auch nach dem Bewusstwerden, wie wichtig das ist, auf dich zu achten, wie hast du es konkret umgesetzt?
Also ich habe mir Hilfe zu Hause geholt, ich habe mir Hilfe im Haushalt geholt, ich habe mir Hilfe für die Pflege geholt, also eigentlich jede Hilfe, die irgendwie möglich war. Und ich habe dann angefangen, die Zeiten für mich so ganz bewusst zu gestalten. Ich habe dann wirklich meinen Tag strukturiert und habe versucht, mir immer mal wieder Pausen reinzunehmen. Ich habe auch meine Arbeit ein bisschen reduziert tatsächlich. Ich habe einfach versucht, nicht alles gleichzeitig zu 100% zu machen, sondern habe mir dann immer gesagt, okay, es kommen auch Zeiten, wo ich dafür wieder mehr Zeit habe. Ja. Und dann habe ich eben ganz viel auch so kleine Dinge gemacht, wie eben Eiskunstlauf schauen oder mal bewusst in die Badewanne gehen und so richtig vorher mir eine halbe Stunde dafür zu gönnen. Mhm. Ja. Oder auch mal mit Freunden zu reden. Und dann habe ich mir auch Hilfe geholt für mich selber. Ich habe dann auch eine Therapie gemacht und hatte jemanden, mit dem ich dann sprechen konnte über die Themen und das bisschen verarbeiten konnte, weil so eine Pflege bringt ja auch Ausnahmesituationen mit sich. Das, finde ich, ist auch so ein Punkt, dass man das oft so selbstverständlich macht. Und dann merkt man eigentlich in der Aufarbeitung erst, dass das teilweise ganz schön schwere Themen sind und schwierige Situationen, die man nicht einfach so wegstecken kann.
Hm. Ja. Wie war es dann jetzt quasi im Vergleich dazu? Könnte ich mir vorstellen, dass du schon so ein bisschen vorbereitet warst, als dein Papa erkrankt ist? Oder vielleicht auch einfach dadurch, dass du dann jetzt die Tochter und nicht die Partnerin warst, das schon auch einen Unterschied macht. Wie ging es dir da mit der Selbstfürsorge, beziehungsweise wie war das in eurer Familie?
Ja, tatsächlich habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt wie so ein kleiner Profi. Also ich hatte schon das Gefühl, okay, das kenne ich, was da jetzt auf uns zukommt. Und ich hatte natürlich auch mehr Abstand, weil mein Vater ist ja verheiratet, auch mit meiner Mutter nach wie vor. Und die haben ja auch immer zusammengelebt. Und da war dann die Erstbetroffene quasi meine Mutter. Und da ging es dann mir eher darum, dass ich versucht habe, meine Mutter zu stärken oder ihr das weiterzugeben, was ich selber auch erlebt hatte. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich aber im Kontakt mit meinem Vater viel freier gefühlt, weil ich mehr Abstand hatte zu der Krankheit an sich und ihn auch ganz gut nehmen konnte mit der Krankheit und dadurch auch entspannter im Kontakt sein konnte mit ihm.
Was mich jetzt da noch interessieren würde, da hast du ja quasi dann eher so vielleicht die Rolle der Ratgebenden gehabt für deine Mutter. Was für einen Rat kannst du den Zuhörern vielleicht auch geben, wenn man bei jemandem beobachtet, dass die Person eigentlich vielleicht sich mal eine Pause nehmen sollte, Auszeit gut tut und dieser Rat, ja, pass auf dich auf, der verhallt ja einfach, weil es irgendwie so schwierig ist und auch nicht so richtig greifbar ist. Wie kann man das besser machen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich, bei meiner Mutter habe ich es so gemacht, dass ich versucht habe, sie an die Hand zu nehmen. Also wortwörtlich. Ja. Ich habe mir einfach Zeiten überlegt, die ich mit ihr verbringe, wo sie zwangsläufig dann eine Pause hat oder wo sie mal rauskommt. Ja. Oder ich habe halt versucht, dann mal ihr, meinen Vater quasi abzunehmen und was mit ihm zu machen, damit sie Zeit hat für sich. Und habe ihr natürlich immer aber auch gesagt, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie auch einfach mal 2 Stunden schläft oder dass sie jetzt guckt für sich, was sie braucht und nicht gleich wieder irgendwas anderes macht in der Zeit, die frei wird, ja, wie einkaufen und sich um irgendwas anderes kümmern. Ja. Aber es war schon so, ich habe sie ja auch zu Desideria gebracht und da hat sie sich auch Hilfe geholt. Und es war schon so, dass sie gemerkt hat, dass es auch wichtig ist, Hilfe anzunehmen und dass sie auch gespürt hat, dass sie das alleine nicht schafft. Und wir haben halt ganz viel darüber geredet. Hm. Also sie hat natürlich auch oft gesagt, ja, du redst dich leicht, ja, du sagst es jetzt so leicht. Und für mich ist es irgendwie total schwer. Aber ich kannte ja die Situation und ich habe oft dann gar nicht mit ihr darüber diskutiert, sondern einfach einen Termin ausgemacht und gesagt, komm Mama, wir fahren da jetzt mal hin und du schaust dir das mal an. Ja. Und dann, ich glaube, alleine hätte sie die Kraft gar nicht gehabt, irgendwas zu organisieren. Und das habe ich halt versucht zu übernehmen für sie dann in dem Moment. Ja. Und dann war sie da angedockt und dann war sie da drin in der Organisation und dann hat sie dann selber weitergemacht. Dann hat sie so gemerkt, ah, ich glaube, da ist ihr dann selber erst bewusst geworden, wie belastet sie eigentlich ist.
Das klingt stark danach, dass Selbstfürsorge auch den Mut braucht, Dinge auszuprobieren.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und den Mut und vorher braucht es eben aber auch diese Erkenntnis, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin wichtig und ich sollte mir das selber wert sein, mich ausreichend um mich selbst zu kümmern. Und das, finde ich, ist immer der Gedanke, der als allererstes hilfreich ist und der ganz vorne steht, ja. Und danach dann Dinge ausprobieren, ja.
Leben, Lieben, Pflegen. Wissenswert.
Ich springe zu unserer Rubrik Wissenswert. Da stelle ich euch ja immer eine Studie vor und heute möchte ich euch die Dürer-Studie vom Klinikum Nürnberg vorstellen. Da geht es um Kunsttherapie und es gibt ganz verschiedene Projekte und eines dieser Projekte, Dürer 2 war, das war ein Projekt mit Angehörigen von Menschen mit Demenz. Die haben Kunsttherapie angeboten. Es gab quasi regelmäßige Treffen, in denen die Teilnehmenden kreativ und künstlerisch gestalten konnten. Und es gab eben auch noch gemeinsame Gespräche. Die Studie hat gezeigt, dass Kunsttherapie bei pflegenden Angehörigen die Selbstwahrnehmung stärkt und auch Entlastung und Entspannung fördert. Kennst du die Studie schon und was sagst du dazu? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
Nee, ich kenne die Studie nicht, aber ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe das Gefühl, alles, was man kreativ macht, verändert den Fokus. Also das bringt einem Abstand zu Problemen. Das ist aber auch eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und das auszudrücken, was so in einem steckt. Und das ist eine riesengroße Erleichterung. Wenn man einen Kanal findet, ja, das Innere nach außen zu bringen.
Ja, genau. Und also man denkt ja immer so, das geht dann darum, irgendwas Bestimmtes zu malen, aber es geht gar nicht darum. Die Leiterin hat ihm auch gesagt, es geht vor allem darum, dass pflegende Angehörige sich auf sich fokussieren können und das im Alltag sonst ganz selten von alleine stattfindet.
Also ich kenne das von der Musik. Wenn ich mit der Geige im Orchester spiele, dann bin ich wie in einer anderen Welt. Dann habe ich auch alles vergessen, was in meinem Alltag so stattfindet. Dann bin ich wie weggebeamt.
Ja, also quasi eine Ermutigung, auch noch mit in der Studie untermalt, kreativ zu werden, ob das jetzt nun Musik ist, wie bei dir oder bei vielen anderen auch, oder gestalten. Und es geht eben nicht darum, dass ihr jetzt ein perfektes Kunstwerk macht, sondern eine Auszeit zu nehmen. Und die kann man ja teilweise auch zusammen verbringen. Also ich erinnere mich dran, dass wir mit meiner Mama Mandalas ausgemalt haben und es irgendwie ganz nett war. Die Studie verlinke ich euch in den Shownotes, wer sich die genauer anschauen möchte. Und es gibt da auch noch einen Kongress im September in Nürnberg zum Thema Kunsttherapie, wer sich da mehr für interessiert. Ich würde mit dir gerne nochmal drüber sprechen, wie man es ganz konkret schafft, sich so Termine für sich auch im Alltag festzuhalten und zu verankern. Also das eine ist natürlich hinschauen, wissen, was tut mir gut. Wie mache ich das dann auch, dass ich es wirklich tue?
Also ich empfehle immer, und das mache ich tatsächlich selber auch so, diese Termine wie Arbeitstermine zu behandeln. Dass man die wirklich in den Kalender einträgt und sagt so, Heute früh eine halbe Stunde Badewanne, das ist eine Zeit, die quasi, die ich für mich habe, ja, aber die wird behandelt wie eine Arbeitszeit. Und ich mache das auch mit Mittagspausen. Also ich mache normalerweise 2 Stunden Mittagspause, aber in der Zeit gehe ich dann auch zum Supermarkt und kaufe Lebensmittel ein, überlege mir, worauf habe ich Appetit heute, was brauche ich, dann koche ich mir was Gutes und zwar immer mit der Idee, ich tue mir selbst was Gutes. Also ich behandle meinen Körper liebevoll und zuvorkommend und es gibt mir Kraft und es gibt mir Energie, um dann an anderer Stelle wieder Energie anderen zu geben. Und das steht bei mir im Kalender drin. Also ich habe da die Zeiten eingetragen, jeden Tag. Wann sind meine Pausen? Wann mache ich was für mich? Und wann sind die Zeiten, wo ich für meinen Job arbeite?
Ich höre jetzt schon die innere Stimme, 2 Stunden Pause, wie soll das denn funktionieren in meinem Alltag? Aber du hast vorhin von den 5 Minuten gesprochen.
Genau. Ja, und auch die 5 Minuten, also das fängt schon so an, dass man morgens, wenn man im Bett liegt und der Wecker klingelt, dass man sich mal eine halbe Minute reicht schon, auf sich selbst konzentriert und einmal den Körper durchscannt innerlich und sich überlegt, wie fühle ich mich heute? Und dann vielleicht im Anschluss auch, will ich jetzt erst frühstücken oder erst duschen? Das sind auch schon so kleine Entscheidungen, die fürs Wohlbefinden eine riesengroße Wirkung haben. Mhm. Und es braucht in Summe vielleicht 5 Minuten und dann weiß ich schon, was will ich anziehen? Will ich jetzt duschen? Möchte ich lieber ein Brot oder Haferflocken essen oder vielleicht später frühstücken? Das sind alles so Dinge, wenn wir das trainieren, dann machen wir das irgendwann automatisch und es macht einen riesengroßen Unterschied.
Das heißt, Selbstfürsorge muss man auch ein bisschen üben?
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, 10 oder 15 Jahre geübt, bis es so selbstverständlich wurde. Aber klar, da war natürlich auch immer wahnsinnig viel los. Aber ich glaube, wir müssen alles üben, was wir dann irgendwann, was uns hilft oder was irgendwann zur Selbstverständlichkeit wird. Da brauchen wir neue Wege im Gehirn, die müssen wir bahnen.
Auf dem Weg dahin ist es normal, dass ich das dann vielleicht, was ist schon normal, aber kann es passieren, dass sich das anfühlt, als wäre man wahnsinnig egoistisch?
Ja, kann auch sein. Das ist auch tatsächlich was, was mir viele Menschen erzählen. Also wenn es so um Selbstfürsorge geht, dann sagen viele, ja, aber ich will auch nicht egoistisch rüberkommen und es ist doch, wenn ich immer nur mich um mich selber drehe, ja. Ich glaube, das ist auch normal, dass man so das Gefühl hat, darf ich das dann überhaupt? Ja. Und da spielen natürlich auch eine Rolle die ganzen Erwartungen, die von außen auch so an einen gestellt werden oder die vermeintlich an einen gestellt werden, die wir denken, dass sie uns an uns gestellt werden. Mhm. Ja. Für mich hat Egoismus aber immer auch damit zu tun, dass ich so ganz extra bewusst mich nur um mich selber drehe. Und wenn man pflegender Angehöriger ist, kann man nicht gleichzeitig Egoist sein.
Also eine große Ermutigung höre ich daraus, gegen dieses komische Gefühl anzugehen und mehr auf sich zu achten. Eine Frage habe ich noch zum Abschied. Gibt es irgendwas, wo du denkst, das hätte ich gern früher gewusst oder das hätte ich früher gerne mutiger gemacht? Oder?
Ja, natürlich. Ich hätte gerne früher gemerkt, dass ich ganz viel Hilfe auch bekomme und dass es auch ein Stück weit an mir selber liegt, diese Hilfe anzunehmen. Also ich habe tatsächlich lange Zeit auch gedacht, ich muss das alles alleine schaffen. Ja. Und als ich dann meinen Wendepunkt hatte und dann angefangen habe, mich mehr um mich selber zu kümmern, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das total gut funktioniert. Also, dass auch ganz viel Netzwerk da ist und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich mehr um sich selbst und dennoch richtig gut um den anderen zu kümmern, gleichzeitig, ja, und bei Kräften zu bleiben. Und das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich hatte da so eine Einbahnstraße. Ich hatte immer das Gefühl, nee, das geht nicht, beides gleichzeitig.
Ja. Danke, dass du heute hier warst bei Leben, Lieben, Pflegen, dass wir über dieses Thema Selbstfürsorge gesprochen haben, was ja irgendwie immer so ein bisschen schwierig ist, aber du das ganz konkret gemacht hast. Also die Übung mit dem Energietank, die nehme ich mit, die werde ich definitiv ausprobieren. was ich auch wirklich mitnehme, ist, wir müssen uns diese Zeit selber schaffen eigentlich. Wir müssen die selber kreieren. Also man denkt ja immer, ich mache das dann und dann, aber da kommt eigentlich niemand, der einem so eine Extrastunde gibt, sondern es gilt halt eigentlich tatsächlich in die eigene Verantwortung zu gehen und zu gucken, wo habe ich Zeit und wenn es nur 5 Minuten sind, was kann ich tun, um mir was Gutes zu tun. Und was ich auch unbedingt mitnehme, ist, so konkret wie möglich zu machen. Also tatsächlich aufschreiben macht da, ja, macht einfach was aus.
Vielen Dank auch an dich. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, dieses Thema, weil ich es eben auch selber so erlebt habe. Und ich möchte einfach nur jeden ermutigen, gut auf sich selbst zu achten und sich in den Kalender die kleinen Fluchten quasi einzutragen. Ja, die Zeiten, die man für sich selber hat.
Ja. Ja, wer noch mehr von Maja hören möchte, dem empfehle ich ihren Podcast Wecke deine Lebensfreude und auch dein Buch Durch die Krise begleiten, das kann man lesen, ist im Pahl Verlag erschienen. Ich verlinke beides auch in den Shownotes.
Angebote und News von Desideria.
Zum Abschluss habe ich noch Neues von Desideria für euch. Desideria ist ja ein Verein, der sich für Angehörige von Menschen mit Demenz einsetzt und da verschiedene Angebote hat. Zum Beispiel eben Angehörigenseminare, aber auch Mediationsgespräche. Ein ganz neues Format ist die Atempause am Mittwoch. Das ist ein kostenloses Online-Angebot. Es geht darum, durchzuatmen. Und sind nur 15 Minuten, aber die sind total effektiv. Angeleitet wird das von Silke Richter, die ist Angehörigenberaterin, aber eben auch Achtsamkeitstrainerin und Mediationslehrerin. Also 15 Minuten online, mittwochs immer um 11 Uhr, kostet nichts. Probiert es mal aus, den Link setze ich euch in die Shownotes. Und 2 weitere Veranstaltungen finden demnächst noch statt. Und zwar ist es am 24. Juli ein Workshop zum Thema Selbstfürsorge. Darin geht es um Alltagsübungen zur Selbstfürsorge und Stressregulation. Und am 28. August spricht Hauke Dressler über das Thema Reisen mit Menschen mit Demenz. Alle Infos und Termine, die findet ihr auch in den Shownotes. Und Desideria-Mitglieder erhalten wie immer einen Rabatt. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Maja Günther. Vielen Dank, liebe Maja, dass du hier warst.
Ja, danke auch.
Alles Gute euch.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wallenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.